Mit diesem Seufzer heiße ich alle herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Sommer-Recaps 2024. Und mit mir im Recap sind heute wieder zwei Nasen, nämlich der Michael Baumgartner. Hey, Michi, servus.
Hallo, servus. Jetzt weiß ich zumindest auch, was das Thema heute ist.
Und die zweite Nase in der Beichtstuhl-Aufnahmekabine ist Markus Makokop.
Hey, ich danke heute super. Die Nase.
Sehr gut.
Nice, hä?
Nice, wieder weiter.
Knick-knack.
Ja, jetzt sind wir wieder zu dritt. Ich habe keine podcast-wichtigen Organe verletzt dieses Mal. Wie schaut's bei euch aus?
Nein.
Boah,
die Nase steht.
Ja.
Gut, da wir gerade klar gemacht haben, dass es heute deftig zur Sache geht und wir einen bickebackevollen Punkteplan haben, fängt der Michi, der gerade aktuell an der Cola-Dose ist, an mit seinen Neuigkeiten, die er uns zu erzählen hat, weil er hat jetzt ja nur mal zwei Wochen Zeit gehabt. Zum Sommer dazu, Michi, was gab es?
Was gab es? Ich fange mit was an, was gar nicht popkulturmäßig ist, aber was ich voll spannend und total cool finde. Und nachdem du da gerade über Algorithmen geredet hast,
Logarithmus hat er
gesagt. Logarithmus, Entschuldigung. Es stehen ja gerade die amerikanischen Wahlen vor der Tür. Und da bin ich über einen YouTube-Clip gestolpert vom Chris Cuomo. Was du mit dem kennst?
Nö.
Chris Cuomo Project.
Glaub nicht.
Es ist ein amerikanischer, war glaube ich Politiker für die Demokratische Partei. Der war lang News-Anchor. Und hat jetzt eben so einen Podcast, beziehungsweise so eine YouTube-Show. Und da hat er einen Gast gehabt, nämlich den Alan Lichtman. Ob ich der was sag?
Das ist eine Lichtgestalt.
Der ist Professor für Geschichte an der amerikanischen Universität, ist Autor und hat das Buch geschrieben, Predicting the Next President, The Keys to the White House. Und ist voll spannend, weil der hat in die 60er angefangen zu forschen, gemeinsam mit einem Wissenschaftler, der Erdbeben vorhersagt, haben sie versucht herauszufinden, wie Wahlen gewonnen werden. Und haben da so einen 13-Punkte-Fragenkatalog ausgearbeitet und haben mit dem quasi die Wahlen, also vergangene Wahlen, damals 1968, glaube ich, war das, vergangene Wahlen analysiert. Und nur anhand von diesen 13 Fragen immer in Wahlsieger vorausgesagt, quasi. Oder? Also sie haben diesen Fragenkatalog und haben dann quasi diesen Fragenkatalog beantwortet und sind immer aufs richtige Ergebnis gekommen. Und der hat seit 1968 bis jetzt zu den letzten Wahlen alle Wahlergebnisse richtig vorhergesagt. Mit diesem System.
Aber die Fragen sind immer gleich. Also die kann man jetzt nicht mehr ändern, oder?
Es sind immer die gleichen Fragen. Und das Schräge ist, nur die letzten zwei Fragen handeln vom Kandidaten.
Okay.
Und das war voll interessant. Müsst ihr euch unbedingt, ich schicke euch den Link dann. Ist voll interessant, weil, 1981 haben sie das gemacht. 1981, falsche Facts. Und haben dann eben jede Wahl von 1984 bis 2012 richtig vorhergesagt. 2016 Anno, 2020 Anno, genau. Und das Spannende ist, dass eben die, wie gesagt, nur die letzten zwei Fragen, und da ist zum Beispiel die Frage 12, ist, the incumbent party candidate is charismatic or a national hero, oder? Und nur darum, also es geht nur darum, ist der wirklich so eine Lichtgestalt, ist der so eine, ein National Hero, kann der sowas verändern, dass sie den, die Frage halt, dass der Punkt quasi für den Kandidaten spricht. Er hat gesagt, im Trump gibt er nicht, weil er, weil da geht es auch überparteilich, oder? Dass, dass der so eine Persönlichkeit ist, der es schafft, überparteilich Stimmen zu gewinnen. ja, voll interessant jedenfalls. Und er hat gesagt, er wartet immer, bis die Parteitage vorbei sind, bevor er seine Prediction macht. Und was ich noch voll spannend finde, Chris Cuomo hat ihn dann gefragt, ja, hast du nicht probiert, wo du gemerkt hast, das System funktioniert, damit Kohle zu machen, oder? Also, weil du kannst ja das, wenn du weißt, das System funktioniert, dann hast du gesagt, okay, ich setze 100.000 Euro auf, dass der Präsident wird und kassiere dann. Dann hat er gesagt, nein, das Spannende war nämlich, sie haben die Forschung gemacht, haben den Artikel veröffentlicht in einer von den renommiertesten Zeitschriften und dann war das für ihn erledigt. Also er hat es nur gemacht, um quasi zu beweisen, es geht, oder? Also so volles Wissenschaftler-Denken, oder? Der hat gesagt, okay, für ihn war das erledigt. Dann hat er gesagt, ja, okay, passt, funktioniert, fertig. Und er hat dann erst über einen Zeitungsartikel, wo drin gestanden ist, dass eben zwei Wissenschaftler quasi die Keys to the White House gefunden haben, bei der Wahl nach 84, glaube ich, dass er, da war er so quasi, ah, okay. Und dann ist es quasi Popkultur unter Anführungszeichen. Dann ist es halt in die breite Masse gegangen, oder? Aber er hat gesagt, für ihn war das erledigt, nachdem sie den Artikel veröffentlicht gehabt haben. Finde ich voll spannend. Das ist echt total, das hat mich echt, habe ich echt voll interessant gefunden. Und muss ich eigentlich schicken, den Link, kann man in die Shownotes tun. Ist echt ein cooles Ding. Das habe ich mir mit den Wahlen in Amerika beschäftigt, mir ja gerade ein bisschen, aber alles nur über Daily Show und Last Week Tonight. Also.
Ja, hat man versucht, den Frauenkatalog antreten, also immer das Ergebnis, wenn es immer stimmt, ja, da gibt es jetzt schlecht irgendwie einen Gegner, der das, oder ein Programm, was das besser machen könnte. Aber der, was immer die WM-Spiele oder EM-Spiele vorausgesagt hat, der Krake oder was, der kleine Tintenfisch, ich weiß nicht mehr.
Wird er quasi. Ja, stimmt, ja, genau.
Hat man mal probiert mit dem das machen. Der war, glaube ich, voll oft immer richtig.
Stimmt, der war auch sehr, Orakel, sehr richtig, ja. Aber das ist eben mehr Orakel. Es ist ja wissenschaftlich belegt. Sie haben das von 1896, also Wahlen von 1896 bis dann eben 1981 haben sie quasi richtiger so vorhergesagt.
Glaubt ihr, dass da irgendwann einmal, weil die letzten paar Wahlen in Amerika waren ja schon ziemliche Krimis und das Heftigste war jetzt ja, oder der traurige und also mit Abstand der heftigste und traurigste Höhepunkt für die ganzen, für die ganzen Tumulte und für die ganzen Fehltritte und Seltsamkeiten, die es um die Wahl gegeben hat, oder um die amerikanischen Wahlen, war ja die Stürmung vom Kapitol letztes Jahr, als der Trump nicht wahrhaben wollte, dass er die Wahl verloren hat und dann quasi so einen domenden Mob zum Kapitol geschickt hat. Glaubt ihr, dass da irgendwann einmal ein Film drüber gemacht wird? Und wenn, wie lange wird das noch dauern? Oder ist es too close?
Es gibt doch schon den Film, nicht basierend auf diesem Ereignis, aber dieser Civil War Film.
Da rede ich heute drüber, den habe ich noch gesehen.
Mit der Beckins. Na, wer spielt damit? Das Ehepaar. Du redest heute drüber. Wie heißt sie, Schauspielerin? Ja,
Kirsten Dunst, genau.
Spielt mit. Und auch noch eine lustige Story zu dem Film, aber das erzähle ich dann, wenn es soweit ist.
Ja, klar, aber was glaubt ihr? Immer der hatte mit der Stimmung vom Kapitol und mit dem Trump eigentlich genau gar nichts zu tun, das werde ich dann auch noch sagen. Aber glaubt ihr, dass genau das irgendwann einmal verfilmt wird? Oder sind da die ganzen Beteiligten zu mächtig? Oder ist das ein zu hakeliges Thema?
Trump taugt sicher.
Film nicht, aber ich sehe schon zukünftige Always Sunny in Philadelphia-Folge, oder? Die wahrscheinlich das aufgreift. Ja.
Ich persönlich sieg in Oliver Stone da in der Bringschuld.
Weil der 9-11-Film gemacht hat.
Ja, und weil der halt alle möglichen derartigen Filme gemacht hat. Oder der Typ, der Vice und The Big Short gemacht hat, der war auch noch sehr sehr prädestiniert für das.
Warum nicht der Uwe Boll oder wer? Hm?
Ja, wäre natürlich auch geil. Aber der hat den Film ja schon gemacht eigentlich mit Postel.
Okay.
Ja, apropos Wahl in Amerika, ich habe mir wieder einen Horror-Dreier gegönnt.
Das ist eigentlich ein kurzes Wortspiel, gell? Schon, wo ich das geschrieben habe in der Podcast-Beschreibung, Andy erzählt von seinem Horror-Dreier. Und ich dachte, oh ja, da schaltet die Leute ein vielleicht.
Popkultur Beichtstuhl Go Sex Talk Podcast.
Going sexual.
Ich habe jetzt ja über den Sommer angefangen, Horrorfilme schauen, weil ich von den Nachrichten schon so viel gewohnt war, dass ich mir gedacht habe, okay, dann kann ich mir jetzt ja die ganzen Horrorfilme anschauen, die ich noch vor mir habe und mich nicht getraut habe. Und letztes Mal habe ich ja geredet über Hereditary, The Babadook und Sinister. Und dieses Mal sind es Lamp, The Hole in the Ground und Talk to Me. Habt ihr einen von den Filmen gesehen oder davon schon einmal was gehört?
Nein. Null.
Ich fange jetzt mit Lamp. Also ich muss jetzt gleich dazu sagen, haben mir alle drei gut gefallen und für Horror-Aficionados... Und
kannst du abschalten, alle drei gut.
Gebe ich für alle drei eine Empfehlung. Ich glaube, der am wenigsten Leid zu sagen wird, oder wo ich mir vorstellen kann, dass er wirklich am schwierigsten ankommt, ist Lamp. Lamp ist ein Film aus Island von 2021 und die bekannteste Mitwirkende wird die Naomi Rapace sein, die die meisten Leute wahrscheinlich kennen aus Sherlock Holmes Spiel im Schatten. Da hat sie die Chefin von dem fahrenden Volk gespielt.
Also der Film heißt Lamp, L-A-M-P, so wie Lampe?
Ja genau, wie das Lamm.
Lamp, also
R-S-P. Ja. Und da geht es um ein Ehepaar, die wohnen in Island, ziemlich weit ab vom Schuss und haben da so einen Schafbauern, kann man sagen, und die führen da ein recht beschauliches Leben und eines Tages wird ein Lamm geboren und mit dem Lamm stimmt was nicht und man kriegt eigentlich lang nicht mit, was nicht stimmt mit dem Lamm, bis man es dann mitkriegt, weil der Bruder vom Bauern kommt zu Besuch. Und der sieht das Lamm dann und sieht, was mit dem nicht stimmt. Und er ist dann eigentlich auch der Erste, der irgendwie so drauf reagiert, wie man sich das vorstellt. Man sieht das dann auch zum ersten Mal als Zuschauer, was mit dem Lamm nicht stimmt.
Es ist das Lamm Gottes.
Da bin ich gar nicht so weit weg. Die zwei Bauern, also der Bauer und die Bäuerin, die reagieren da eher sehr gelassen drauf, das Ganze. Und ja, im Laufe des Films kriegt man dann mit, was da nicht stimmt. Der Film ist sehr langsam und ist eigentlich auch mehr so eine Art Märchen wie Horrorfilm. Also der ist schon sehr seltsam und beunruhigend, aber ist jetzt kein so Schocker, für den man starke Nerven braucht. Also der ist als erstes mal eher mehr seltsam wie unheimlich. Aber hat mir gut gefallen. Ich will jetzt nicht erzählen, was da dann quasi der unique selling point ist. Kann ich aber empfehlen, wenn man ein bisschen langsamere Filme mag, die so sehr langsam erzählt werden und wo man halt auch viel, der Film lebt da viel von den Bildern isländischer Landschaft. Dann der zweite war The Hole in the Ground. Das ist eine irisch-finnische Produktion. Da geht es um eine junge Mutter, die alleine mit ihrem Sohn in einem Haus wohnt. Da ist sie frisch hingezogen in Irland. Die hat da einen Job angenommen in einem Antiquitätenhandel. Und es ist sehr beschauliches Familienleben. Also die ist eine alleinerziehende junge Mama, die das Haus herrichtet und eigentlich ganz eine nette familiäre Beziehung mit ihrem Sohn hat. Und das ist eigentlich alles ganz beschaulich und schön. Und eines Tages finden sie aus mehr oder weniger aus Zufall ein riesiges Loch im Wald und im Boden. Und das ist irgendwie ganz seltsam, weil da wird nie drüber gesprochen, was das eigentlich ist oder woher das eigentlich kommt. Das ist anscheinend einfach da und anscheinend nehmen das alle hin. Und das Loch in dem Wald, in dem Boden, das macht was mit ihrem Sohn. Und ab dann, die entdecken das Loch, das riesige, Also das hat, gut, ich sage jetzt, also 100 Meter Durchmesser, schaut echt aus wie so ein Kratereinschlag, ja. Aber da bewegt sich in der Mitte auch ständig die Erde und das ist wirklich unheimlich eigentlich. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie das Loch im Boden entdeckt haben, stimmt was mit ihrem Sohn nicht mehr und dann stimmt auch was mit der Mutter nicht mehr. Und es gibt eine alte Frau, die wohl weiß, was mit ihnen nicht stimmt. Und ja, da entwickelt sich dann eine ziemlich unheimliche, die Familie, die zuerst so beschaulich und so nett miteinander ist, ist dann alles nicht mehr so nett und so beschaulich und es werden ganz unheimliche Situationen treten dann auf. Mhm. Und der dritte Film...
Warte, ich muss noch einen Witz dazu machen.
Ja.
Das Einzige, was ich denken habe können, wo du gesagt hast, das riesen Loch im Wald, ist, dass da einer reinfliegt und dann sagt, wow, was für ein Loch. Wie bei Kevin allein in New York.
Das spielt im gleichen Universum.
Ja. Mhm. Der Marv von die, da, also in dem nee. Film die klebrigen Banditen.
Ja, Sticky Bandits. Gut, und der dritte ist Talk to Me. Und Talk to Me nimmt das eigentlich eher sehr altertümliche Thema von der Totenbeschwörung, also von Seancen und Totenbeschwörungen, und packt es in ein ziemlich cleveres, modernes Gewand, in dem TikTok-Challenges ein bisschen aufs Korn genommen werden. Also die TikTok-Challenge wird zur übernatürlichen Seance umfunktioniert oder umgekehrt. Also die Seancen werden zum, ja, trau dich halt, und alle Videokameras und Handykameras sind auf mich gerichtet und das landet als Social Media, während ich eine Seance, während ich eine Totenanrufung mache. Und mehr will ich zu dem Film gar nicht sagen. Hey, das ist eine ziemlich clevere Idee, finde ich, einen Horrorfilm mit so modernen Eckpunkten zu versehen. Und ich habe echt sau viel Spaß gehabt an dem Film. Ich habe mir zuerst gedacht, okay, das ist ja total ein langweiliger Scheiß, das hat man schon tausendmal gesehen. Aber der ist schon ziemlich clever gemacht und macht sau viel Spaß zum Anschauen. Ist gute Horrorunterhaltung. Ist auch, hat echt schöne, praktische, grausige Effekte. Also die Toten, die da angerufen werden, hey, die kann man immer sehr mit viel Kunstschleim und verwestem Kunstfleisch daher. Also das ist geil gemacht. Kann man gut anschauen. Finde ich, hat mir von die drei am besten gefallen dieses Mal.
Genau. Gibt's die, hast du die Kraft irgendwo oder hast du auf Amazon Prime whatever gestreamt oder was?
Die kann man momentan alle auf Prime schauen, wobei ich jetzt nicht weiß, ich habe das Paramount Plus Bundle bei Prime dabei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. The Hole in the Ground und Lamp kann man, glaube ich, mit einem normalen Prime-Account schauen. Bei Lamp bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da nicht das Paramount Plus Ding braucht. Der ist also ein bisschen artsy, ist ein bisschen so Arthouse-Horror, ist das eher so.
Mhm.
Ja, aber Talk to Me, der ist cool. Also das ist von den drei, der mir am besten gefallen hat. Hey, der ist richtig gut gemacht und richtig schön, grausig, saftig, grausig und unheimlich.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt, oder? Aber das letzte Mal schon mal gefragt, ob du die allein schaust, die Filme?
Ich schaue dir auf die beste Art und Weise, wie man einen Horrorfilm schauen kann. Ich schnarch ziemlich, was für die Rebecca ein ziemlicher Horror ist. Und deswegen ist es jetzt oft so, dass sie, wenn wir ins Bett gehen, dann entweder schaue ich es auf dem Handy im Bett im Dunkeln oder ich schleiche mich noch ins Wohnzimmer und während sie dann einschlaft, schaue ich noch einen Horrorfilm an und gehe dann erst später ins Bett, wenn sie schon tief und fest schlaft und von meinem Geschnarchen immer aufgeweckt wird. Boah, das sind persönliche Einblicke da. Ha? Auf alle Fälle schaue ich die immer alleine im Dunkeln in der Nacht an.
Ja, am Handy aber. Also David Lynch dreht sich im Grab, immer der Laptop, aber on your fucking phone.
On your fucking... Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, ob der David Lynch wahrscheinlich, wenn sich jemand vor 20 Jahren vorstellen können, wie Smartphones oder wie Handys mal ausschauen, dann vielleicht der David Lynch. Aber der hat halt auch nicht damit gerechnet, dass man da so ein Tablet-artiges Ding hat, oder?
Ja.
Weil da war der David Lynch noch nie im Cinematografen. Weil ob ich jetzt hier den Film auf meinem Handy anschaue oder im Cinematografen der letzten Reihe, da weiß ich nicht.
Wo ja, so viel Unterschied ist auch nicht. Ne? Ja.
Ja.
Schön, dass dein Horror-Dreier erfolgreich, wie sagt man?
Befriedigend war.
So hast. Befriedigend, ja. Dann mache ich kurz weiter. Ich habe noch eine Ergänzung, wie immer mal über das Terminator-Game geredet. Terminator Resistance heißt es. Und ich habe da ganz vergessen, da hat es einen Modus gegeben, wo man so Infiltrator Terminator spielt. Den habe ich jetzt mal ausprobiert. Ist leider so ja, dreiviertel Stunde spielt man da. Ist eigentlich so eine offene Map, wo man ein paar Resistance Fighter finden muss und so. Eigentlich muss man so Infos finden zu, wo ist der Commander, den ich umbringen muss als Terminator. Und da hat man dann, also das habe ich gespielt und dann hat man nochmal mehr gemerkt, ah ja, das sind die, die was das Robocop-Spiel gemacht haben, weil so viel Unterschied ist der ja jetzt nicht. Du bist der Terminator, kannst auch, wenn zugehen, die Leute packen, so gegen die Wand schmeißen. Und was halt geil ist, sie haben halt den Effekt, die rote Ansicht, was der Terminator hat, hast du da auch. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wenn der Terminator Leute scannt, dann ist so ein Gitter, was halt so über die Körperteile geht von denen, so über die ja. Füße und so. Und das ist da auch drinnen. Jetzt mal, wenn eine Leiche am Boden anschaut, dann wird die so gescannt. Und ja, die haben das halt volle drauf, dass das alles so ausschaut wie im Film und sich so anfühlt. Und ja, das ist so ein lustiges dreiviertel Stunde Ding. Und da eben, da merkst du, ja, das ist der nächste Schritt zu Robocop, der war eigentlich da schon eingemeißelt, sag ich mal. Man bricht da halt so Türen auf, es kommt Slow-Mo, und mit der Minigun schießt man so 20 Resistance-Typen nieder. Das ist schon cool.
Aber jetzt muss ich, sagen wir mal, das ist vor Robocop rausgekommen, gell?
Ja, genau.
Und das, was du jetzt gesagt hast, ist das so ein Zusatz, ist das DLC oder ist das Teil vom Hauptspiel?
Es ist nicht DLC, es ist beim normalen Spiel dabei, aber ich glaube, es ist später dazu gekommen, reingepatcht worden irgendwann. Und ja, kann sein, dass das wer gesehen hat. Oder vielleicht haben sie es gemacht, um die Lizenz zu kriegen und haben gesagt, ja, da schaut so. So könnte es sein bei Robocop. Kann man gut vorstellen. Aber ist echt lustig gewesen.
Was war ein Terminator eigentlich für ein Studio? Oder wer hat denn da die Lizenz momentan?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ist das Warner Brothers?
Ich glaube nicht Warner Brothers. Also ich könnte mitreden, dass ich da jemals das Logo von denen gesehen hätte. Bei irgendeinem Film.
Ich habe letztes Mal, wo du von dem Terminator-Spiel erzählt hast, ist mir was eingefallen. Und zwar, wir haben im Podcast, glaube ich, sicher mal drüber geredet. In Österreich waren ja die gibt es ja im Prinzip keine Spielhallenkultur, sondern wenn irgendwo Videospielautomaten waren, dann in diverse Hotels oder Einkaufscenter oder in irgendwelche Lokale oder so. Auf die Bowlingbahnen hat es immer Spielautomaten gegeben.
Ja, weil ein, zwei sind maximal gestanden, so, oder?
Genau, ein, zwei. Aber es hat im ganz alten Kaufhaus Tirol, da hat es ja vor den großen Abriss und kompletten Neubau vor 15 Jahren, wann das war, vor es den gegeben hat, hat es schon einmal einen leichten kleinen Umbau gegeben. Und vor dem Umbau, also beim ganz alten Kaufhaus Tirol, also ich rede da jetzt von 1992, sowas, da hat es einen Terminator Spielhallenautomat gegeben im Kaufhaus Tirol. Und zwar in so einem Übergang zwischen zwei Geschäften.
Ja, das ist, ich glaube, ursprünglich waren es also zwei getrennte Gebäude, glaube ich, oder? Die irgendwie so zusammengeführt worden seien. Also ja, so hat sich das auch angefühlt. Und da war so ein Terminator-Automat, was man zu zweit spielen kann, wo die Uzis in dem Automaten so eingebaut waren.
Genau. Ja. Genau. Das war deswegen so seltsam, weil, wenn ich mich richtig erinnere, wie du sagst, das waren zwei Gebäude und das war so eine Art Brandschutztür, die offen war die ganze Zeit. Und da war so Meter breiter Gang oder 1,5 Meter breiter Gang irgendwie. Und da ist quasi bei der Tür die hat so eine Nische gebildet dann und da war der Automat drin. Und das Seltsame war, dass da, das war in einem Kleidungsgeschäft, oder nicht?
Boah, ich glaube, ja.
Das war ganz komisch, weil da hat man, Sinn hat das ja gemacht, dass das ganz oben, wo die Spielzeugabteilung war, die alte, aber der war da irgendwie in so einem Klamottenladen. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich ja noch nicht in Innsbruck gewohnt. Ich bin ja erst 96 nach Innsbruck gekommen, aber meine Schwester war ja schon 7 Jahre vorher in Innsbruck und wir waren dann öfter da und die Eltern waren im Kaufhaus Tirol einkaufen und ich bin währenddessen dann durchs Kaufhaus Tirol gestromert und habe dann da mein Taschengeld, wenn ich noch eins gehabt habe, in den Automaten reingeschmissen. Habe aber immer schauen müssen, dass mich meine Eltern nicht sehen, was ich da mache, weil wenn der kleine 10-jährige Daniel da mit die Uzis Metallskelette abballert, das kommt natürlich bei den Eltern nicht gut an. Und das Spiel, also man muss sich das so vorstellen, so ein House of the Dead-artiges, so ein Lightgun-Shooter eigentlich, so ein klassischer.
Ja.
Und das habe ich jetzt vor kurzem, die ROM von dem Spiel habe ich auf meinem kleinen Embernic gefunden. Auf meinem kleinen Embernic Handheld-Emulator. Und holy shit, hat das nicht funktioniert, die zu spielen. Hey.
Ja, das denke ich mal. Da muss man schon die Hardware dazu haben.
Oder? Stimmt, cool ist. Richtig. Das hat von der Hardware wundert es mich, ehrlich gesagt, dass es, was die Performance vom Spiel angeht, nicht funktioniert hat. Also es hat nicht nur die Lightguns hat nicht funktioniert, natürlich, weil man keine Lightgun gehabt hat, sondern auch die Performance vom Spiel selber hat nicht funktioniert. Aber ich weiß nicht, an was das gelegen ist, weil viele andere Spielhalle-Titel haben gut funktioniert. Ja, das ist mir jetzt nur eingefallen, letztes Mal schon, wo du über Terminator geredet hast.
Ja, also wer das hat, der soll auch den anderen Modus vielleicht nochmal, den Infiltrator-Modus kurz nochmal spielen. Das ist echt, das gut macht. Das wollte ich noch ergänzen. Und Michi, magst du auch noch was haben?
Ja, ich war ja gerade beim Gaming. Ich war kurz AFK. Ihr seid gerade beim Gaming und es ist jetzt ein neues Star Wars Open World Spiel rausgekommen von Massive. Star Wars Outlaws. Und das habe ich mir gegönnt weil ich natürlich die größte Version haben wollte, die aber 129 Euro kostet, glaube ich.
Ja,
habe ich mit Kevin besprochen und wir haben gesagt, holen wir uns doch in Ubisoft Plus, weil der kostet 17,90 im Monat und da kann man 10 Monate spielen, fast 10 Monate spielen, bevor man den großen Preis, also das große Paket gekauft hat. Und das haben wir jetzt gemacht und gepreloadet. Also kommt ja erst morgen raus, offiziell, aber als Ubisoft Plus kann man schon vorab spielen. Und ich habe jetzt ein paar Stündchen, also nicht viel, gell? Also vielleicht 3-4 Stunden, also ganz wenig noch. Aber was ich schon gesehen habe, macht Spaß. Ist sehr viel Schleichen. Es gibt auch gleich zwei Varianten, entweder schleichen oder töten.
So wie möchten leben.
Wir möchten leben, genau.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber du wärst wirklich gut ein. Also ich kann jetzt noch nicht viel über die Gesamtperformance sagen. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es sind so kleine Sachen, wo ich mir immer denke, warum ändert sie Sachen, die einfach gut funktionieren, leider damit es geändert ist. Also du musst jetzt sämtliche Aktionen, also Enterhaken, reden, Sachen aufheben, ist mit Klick auf dem rechten Stick. Okay. Und das ist einfach total ungut, vor allem beim Enterhaken, weil da musst du halt irgendwo hinschauen, da siehst du, okay, da oben musst du hinwerfen. Ach so, ja. Und du verrutschst ja immer ein bisschen mit dem Stick. Das ist auch, wenn es nicht passiert, aber es ist einfach ein total ungutes Gefühl oder Sachen aufnehmen, oder? Das ist immer komisch, weil du schaust mit dem rechten Stick und musst halt dann drücken. Das heißt, da ist immer ein bisschen Abweichung und das ist halt irgendwie total komisch. Ich denke, macht es doch über die Buttons, wie es sonst auch gut funktioniert.
Kannst weil du die Buttons, nicht selber belegen? Weil das ist oft bei Videospielen, dass man sie mittlerweile komplett probiert, selber belegen kann.
Das habe ich noch gar nicht probiert, aber die Buttons, die anderen Buttons, hier ist nicht so, dass alle anderen Buttons belegt sind, oder? Also das ist irgendwie, aber jedenfalls, du spielst so einen Han Solo-Charakter, K-Vess, und bist quasi im Outer Rim unterwegs und es gibt drei Syndikate, die Hutten, die ich hab's echt nur wenig gespielt. Die Hutten, die Pikes und noch eins, was mir nicht einfällt. Und du musst halt Aufträge für die lösen und umso mehr und umso, und du hast halt dann verschiedene Stufen, wie beliebt du in die verschiedenen Syndikate bist. Und das bringt dir eben Perks oder Buffs, je nachdem, dass du halt in ihre Gebiete die frei bewegen kannst oder dass du in ihre Gebiete sofort gejagt wirst oder angriffen oder du Sachen klaust oder ob du Sachen gratis kriegst oder halt einfach mitnehmen kannst. Genau, Pike, Crimson Dawn und das Huttenkartell. Du musst für die verschiedenste Aufgaben, also verschiedenste Aufträge erledigen. Du hast so ein kleines Pet, das ist so ein kleiner Stitch, den man rumschicken kann und der ein bisschen wie ein Cheatcode ist, weil er einfach nie entdeckt werden kann, aber alles tun kann. Also du musst zum Beispiel irgendeinen Generator ausschalten, bist auf der anderen Seite vom Raum und kannst ihn aber auf die ganz andere Seite um mich schicken, bei allen Gegnern vorbei und sagen, hey, schalt den Generator aus. Oder? Also es ist, der ist ein bisschen overpowered. Weil ich bei mir auch gewundert, ich habe nicht herausgefunden, ob der überhaupt entdeckt werden kann oder ob es Chancen gibt, dass der Stil oder so nicht funktionieren. Also wenn du zum Beispiel wenn ein Generator ausschaut, dann gibt es so kleine Minispiele, oder? Wo du musst halt beide Bumper gleichzeitig drucken, 6-mal und dann füllen sie sich so und dann ist es Erfolg. Oder? Aber ich weiß nicht, wann es kein Erfolg ist. Also ich habe noch nie die Situation gehabt, dass es nicht einfach immer gegangen ist. Also es müsste dann so sein, dass vielleicht ich an einer Position bin als KWS, wo ich vielleicht angegriffen wäre und dann abbrechen muss, oder? Weil ich mich wehren muss. Ist jetzt aber noch nie passiert. Also das ist einfach immer total easy. Ist ein bisschen schräg. Aber ich habe noch nicht viel gespielt. Raumschiff Designs sind wieder mega super Star Wars Welt. Also auch alles gut belebt. Es fühlt sich alles richtig cool an. Bin ich gespannt, wie es wird. Ich bin nicht so Open World Aficionado wie der Anti. Aber alles, was irgendwie Star Wars, weil ich habe ja schon vielen Open Worlds versucht. Also sei das Red Dead Redemption 2, Fallout, Horizon Zero Dawn. Boah, es hat mir halt noch nichts so zart, aber weißt du, Star Wars ist halt Star Wars. Kann schon sein, dass mir das Universum einfach, dass mir einfach das Universum reicht.
Damit es cool ist. Hast du eigentlich einmal sowas wie, ich habe jetzt nämlich Baldur's Gate 3 viele Videos geschaut, weil alle zu mir gesagt, also alle Kollegen zu mir gesagt, boah, hey, wenn du auf Open World stehst, dann ist Baldur's Gate 3 für die das absolut Ultimative, weil das halt so eine super schöne, riesige Open World ist. Wobei dazu sagen muss, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Art von Spiel, ob mir das zart, aber ich sage wirklich, also der Bewertungen kriegt, hey, das muss das beste Spiel aller Zeiten sein.
Ja.
Aber hast du mal so ganz klassische Fantasy probiert, so wie
Skyrim oder so? Skyrim habe ich probiert, aber auch nur kurz. Fantasy bin ich jetzt nicht so da. Witcher habe ich probiert, aber da bin ich zu spät dran, glaube ich. Aber was Baldur's Gate habe ich halt früher am PC gespielt. Und Diablo und so halt, aber das war jetzt für mich nie so Open World Sandbox-mäßig, sondern es war halt, ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, ob mir das tat. Also bis jetzt einmal ist es cool. Ich habe aber echt erst das Tutorial gespielt und eine Mission, die schon voll schwierig war für mich, weil mich da bealtert, habe ich mir noch ein Video angeschaut und habe gedacht, okay, so geht das. Aber wie gesagt, es schaut mal ganz gut aus. Es ist natürlich noch ein bisschen buggy, aber das sagen sie ja, wird sich gleich mal, der erste Patch für die PS5 ist schon da, wird sich jetzt auch bald nochmal ein Patch für die Xbox kommen. Ich hoffe nicht, dass es wie bei der PS5 ist, dass man seinen Spielstand verliert.
Ja, das haben sie geschrieben, glaube ich, dass passieren kann, ja.
Ja.
Wäre ärgerlich.
Aber genau, ich meine, Massive ist ja dafür bekannt, dass sie eigentlich gute Spiele machen und die haben auch die haben ja The Division gemacht und auch das Avatar-Spiel, was ich auch mal probieren werde, vielleicht, weil es ist ja über Ubisoft was drinnen.
Das ist irgendwie ein bisschen untergegangen, kriegt man vor, aber das hat irgendwie ganz gute Kritiken kriege, was ich weiß, das Avatar-Game, das letzte.
Ja. Ja, es soll auch ganz cool sein. Musst halt die Welt, ich glaube, du musst halt auch die Welt taugen. Far Cry 3 haben sie auch gemacht, sehe ich gerade. Und Just Dance.
Die beste Open World, die es gibt. Apropos Open World, habt ihr das gehört von GTA 6, was es da für Gerüchte gibt?
Nein, glaube ich nicht.
So ein Hardware-Spezialist, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer, ist auch egal, jemand, der sich halt gut damit auskennt, hat den Trailer von GTA 6 analysiert und dann gemeint, dass das Ding auf der PlayStation 5 wohl kaum in 4K, sondern maximal in Full HD und mit maximal 60 Hertz laufen wird.
Boah, dass der das jetzt schon sagen kann, okay.
Ja, habe ich auch ein bisschen weit vorausgegriffen gefunden, aber anscheinend ist das, was man in dem Trailer sieht. Ich meine, ich habe mir dann gleich drauf und nochmal angeschaut und das schaut schon echt saumäßig gut aus. Also das schaut schon aus wie, so habe ich das jetzt eigentlich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Wenn das alles wirklich Ingame-Graphic ist, dann ist das schon crazy. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, ah geil, geht ja. Wenn man da mal drauf schaut, was da geboten wird an Beleuchtung und Details und so, dann ist es schon crazy.
GTA war das Open World, das ich wirklich auch gespielt habe, fanatisch. Aber das ist einfach cool. Also GTA ist einfach cool. Und das wird, weil ich 6 sich auch wieder spielen. Aber wenn du Grafik sagst, die Grafik bei Star Wars Outlaws, passt mir, überzeugt es mich nicht. Ganz eigenartig. Also die Städte und so Nebelsachen und Licht schaut schon ganz gut aus, aber die Charaktere auch, also vor allem die Caden West schaut irgendwie nicht so mega gut aus. Also ich weiß nicht.
Ich muss gerade überlegen, die letzten, müsste man Avatar gespielt haben. Aber das ist halt dann mehr in nicht realistische Charaktere, oder? Also Zeitler vielleicht mehr.
Das Letzte, was mich, was ich halt gespielt habe und was mich extrem beeindruckt hat, und das habe ich halt auch dann auf GeForce Now gespielt, weil der Unterschied dann zu Xbox 5 halt auch sichtbar war, war eben das neue Hellblade. Das war crazy, was die Grafik angeht.
Xbox 5? Hast du schon?
Bei Xbox Series X. PlayStation X. Auf alle Fälle, das hat mich fasziniert, aber ich habe vor kurzem hab ich auch was Neues gespielt, wo ich mir auch gedacht habe, puh, das könnte einfach geiler ausschauen. Ich kann mir jetzt aber nicht erinnern, was das war. Im Game Pass war es, glaube ich. Was ist denn da jetzt rausgekommen vor kurzem?
Boah.
Bis mir das einfällt, habe ich noch Neuigkeiten von der Fallout London Front, wenn wir gerade bei die Open World sind. Jetzt geht ein dickes Shoutout raus. Und zwar, jetzt muss ich die E-Mail aufmachen, an den krupar101@overkill.wtf. Okay. Ich habe wirklich wochenlang, wie der Außerfahrener sagt, am Steam Deck umgefrettet und habe probiert, dass ich das zum Laufen kriege. Und wie ich dann im letzten Podcast mit Marc schon gesagt habe, dass er mich vor London zu seiner Bitch macht. Es ist nicht und nicht gegangen. Und wie gesagt, die Rebecca, meine Ehefrau, hat das Elend nicht mehr mit anschauen können, hat sich dann eingeschaltet und hat gesagt, ja, hast du schon auf GitHub geschaut, ob es da was gibt? Ich natürlich. Hä? Wie das die Katz.
Kennst du nur Pornhub, ja?
Also wie die Katz, wie das Katz nimmt. Huh? Und dann GitHub. Huh? Da hat sie dann ein Skript entdeckt.
Der End ist so... Okay, now we're talking.
GitHub. Und das Script habe ich dann laufen lassen, dann hat es wieder nicht funktioniert und dann hat der Ersteller, dann habe ich gesehen, dass der Ersteller von dem Script, der war quasi ständig online und hat da Fragen beantwortet und hey, he's doing the Lord's work, kann ich da nur sagen. Du installierst deine Fallout 4 Goaty-Version und egal, was du hast, also Good Old Games oder Steam, dann installierst du das Update vom Heroic Launcher auf deinem Steam Deck, so weit, so einfach und dann lässt du einfach in der Konsole vom Steam Deck das Skript laufen und das ist ein Service, da musst du nur noch Sachen anklicken, ja, nein, weiß nicht. Und dann wird das Ding installiert für die und dann läuft es. Und zwar 1A. Und jetzt kann ich auf dem Steam Deck Fallout London in Ultra Quality mit zumindest 30 Frames per Second auch in Full HD auf meinem Fernseher spielen über die,
ja,
über die Docking Station.
Cool.
Aber über Nvidia?
Nein, über Steam Deck.
Aber auch nicht über einen Nvidia Streaming-Dienst am Steam Deck?
Nein, direkt über die Hardware bei mir zu Hause über Steam Deck. Ja, wie gesagt, auf meinem Laptop wird es so mit 15 Frames laufen und auf dem Steam Deck läuft es eben ziemlich gut. Und bin jetzt fast ein bisschen froh, dass das Next-Gen-Update nicht implementiert ist, weil dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so gut laufen in Full HD. Weil das Steam Deck selber, da laufen die Spiele ja nur mit 1200 irgendwas mal 800. Und da ist natürlich leicht, Frames per Second zu erzeugen mit so einer Auflösung. Allerdings, sobald man die Auflösung ein bisschen raufschraubt, ist halt dann schon wieder essig mit den Frames. Aber bei Fallout 4 geht es auch noch bei Full HD. Also jetzt kann es losgehen. Mit Fallout. Cool. Endlich. Endlich Fallout.
Endlich okay. Fallouten.
Ja. Jetzt können wir damit rechnen, oder? Jede Folge Fallout. Nochmal das Thema.
Na, ich werde es jetzt durchspielen und dann werde ich mein Verdikt dazu abgeben.
Ah, okay. Schön. Ja, dann erzähl ich noch was, weil ja, ich kann es ja einfach nicht lassen, alte Ego-Shooter spielen. Und es ist ja so erzählt, oder, dass Doom 1, 2 in so einer Bundle auf Steam re-released worden ist. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal das war. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben sie irgendwie so ein Doom 1 und 2 getrennt irgendwie rausgebracht, aber so irgendwie alle Add-ons und alles, was da jemals gegeben hat, war dabei. Jetzt ist das irgendwie kombiniert worden und sie haben es nochmal upgedatet und das läuft jetzt noch besser und auf Konsolen kann man Crossplay, Multiplayer mit allen spielen, mit PC und allem. Und warum ich es gespielt habe eigentlich ist, sie haben so eine neue Episode oder Kampagne nochmal gemacht. Also Machine Games plus Night Dive Studios, glaube ich, haben zweimal 8 Level, glaube ich, gemacht und haben Gegner, die was nie fertig geworden seien oder nie fertig implementiert waren, im alten Doom noch ins Spiel eingebracht und dann habe ich das gespielt und habe gedacht, boah, das ist schon ziemlich gut. Das haben sie ja schon mal für Quake 2 auch gemacht, hat es eine neue Episode gegeben, auch von Machine Games und jetzt für Doom 2. Da habe ich das gespielt und dachte, boah, das ist einfach geil. Das ist jetzt nicht die typischen Doom-Level, wo einfach Korridore sein und alles ein bisschen klaustrophobisch. Nein, das sind so riesen Gebiete teilweise oder riesige Industrieanlagen, die sie da so nachgebaut haben. Und wenn man das spielt, denkt man, ja, hätte damals nicht funktioniert, wahrscheinlich von der Hardware, wenn man das gebaut hätte, die Levels. Die schenken halt jetzt alle geil aus, aber es verwendet die ganze Technik noch vom alten, vom Doom. Und das habe ich.
Also kannst du immer noch nicht nach oben und unten schauen?
In der Version nicht, nein. Wenn man will, dann kann man sich irgendwie die Watt-Dateien von der Episode in so die Source-Ports von Doom reintun, dann kann man das. Aber es ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man das nicht kann. Und ja, das startet so, ja, man ist in so einer. Ich glaube, UNC heißen die irgendwie so Marines Outpost, wie heißt auf Deutsch? Außenposten, wo richtig. Man so ein Portal anschaltet und dann kriegt man so in unter Anführungszeichen Hölle. Da ist halt so ein riesiger Staudamm, wo Leib Blut drinnen ist und solche Sachen. Und okay. Ja, da spielt man durch und kriegt dann am Ende wieder aus dem Portal raus. So. Und das Legacy of Rust heißt es. Und das hat mich echt schwer begeistert, muss ich sagen. Es ist halt natürlich komplett was anderes im Vergleich zu, wenn man jetzt einen Ego-Shooter spielt. Man muss da schon teilweise viel suchen, teilweise kriegst du wirklich nur weiter, wenn halt so siehst, ah, ich drücke den Schalter, ich schaue da beim Fenster raus, was passiert da. Ja. Und die Gegner sind halt von Doom Bekannte plus halt ein paar neue. Plus eine neue Waffe haben sie dazu getan, irgendwie so ein Flammenwerfer oder so richtig als BFG-Ersatz ist also eine Flammenwand, was man schießt. Und das empfehle ich jedem, der Doom ein bisschen mag, sollte spielen. Das Geile ist ja, wenn man auf Steam einmal Doom 1 oder Doom 2 gekauft hat, dann hat man es jetzt gratis dabei.
Oh, okay. Ja. Kennt ihr das auch? Kriegt ihr auch manchmal auf Instagram oder auf Facebook, wo ihr seid, so Angebote von Amazon für irgendwelche Spiele-Bundles, die ihr noch nie gesehen habt?
Nein, das ist mir nicht passiert.
Ich kriege dann nämlich jetzt immer die Werbung für so ein Amazon Jurassic Park Bundle auf der Switch. Und auf der PlayStation 5 gibt es das auch. Ich schicke es kurz in den Chat. Jetzt gibt es auch am Mediamarkt. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, das geht völlig an mir vorbei. Und das war aber ganz eigentlich ganz nice. Also es gibt zum Beispiel ein Jurassic Park Bundle für die PlayStation 5, wo die ganzen Jurassic Park 8-Bit NES, 8-Bit Game Boy, okay. 16-Bit SNES, 16-Bit Genesis, dann Jurassic Park Part 2, für den SNES, Jurassic Park 2, 8-Bit Game Boy und Jurassic Park Rampage Edition für den Genesis. Das finde ich ganz geil. Also kriege ich immer wieder so, ich habe es jetzt noch nie geholt, aber ich glaube, es ist gerade wieder, ich weiß nicht, mir gefällt es wieder ein bisschen so ein Hype oder so ein Trend zurück zu so Retro-Games, oder? Ja. Oder ist das eh immer da? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, das ist...
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Timesplitters war jetzt, glaube ich, auch irgendwie auf PlayStation. Haben sie Timesplitters 1, 2, 3 jetzt nochmal neu rausgebracht?
Ja, das ist sowieso ein IP. Warum gibt es da nichts Neues? Was ist da passiert? Weil das gehört ja Sony, oder?
Nein, das gehört nicht Sony. Das, glaube ich, ist zu Crytek irgendwann nochmal gewandert. Und das war, glaube ich, in Entwicklung sogar, aber irgendwie dann eingestellt worden, was ich weiß. Aber warum? Ja, schwarz muss ich sagen.
Hey, Timesplitters war wirklich damals, wo das rausgekommen ist, es waren, glaube ich, früher 2000er, späte 90er, kann das sein? Früher 2000er? Ja. Da kann ich mich noch erinnern, hey, das waren wirklich für
2000,
mich
ja.
Zumindest, das hat mich so ans Ego-Shooter-Spielen herangeführt. Hey. Mehr wie sowas wie Rise of the Triad und Doom eigentlich.
Damals Durek, auf dem PC. Der Durek, oder? Hat's quasi noch.
Durek,
Turok.
Turok,
genau, ja.
Ich habe leider kein Nintendo 64 gehabt, aber ich war ja eben Konsolenspieler und damals hat es auf der, ich hab eine Playstation gehabt und vorher ein Sega Saturn und da hat es Ego-Shooter-mäßig nicht so viel gegeben, was wirklich Sinn gemacht hat. Deswegen waren Ego-Shooter auf der Konsole für mich immer so ein bisschen, ja, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, aber Timesplitters dann auf der PS2, hey, das war richtig geil. Da war dann für mich so Ego-Shooter-Spielen auf der Konsole, das und Killzone, kann ich mich noch erinnern.
Killzone.
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 Ja.
Ich habe jetzt noch einen Punkt, und zwar wollte ich noch über Civil War reden. Oder? Kretscht da jemand mal rein?
Nein.
Civil War ist heuer eigentlich rauskommen und war, glaube ich, auch in die Kinos, aber den habe ich ein bisschen verpasst. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, dass der bei uns wirklich in die Kinos war. Aber kurz,
wenn.
Ja, wenn, dann wirklich nur kurz. Und den kann man jetzt ausleihen und oder kaufen auf Prime. Habe ich dann gemacht, habe ich ausgeliehen. Habe mir dann angeschaut, weil ich das interessant gefunden habe. Der ist von Alex Garland. Und ich habe fast alle Filme von Alex Garland bis jetzt gesehen. Der hat Buch und Regie geführt bei Ex Machina, der sehr gut war. Bei Annihilation, die Netflix-Produktion mit der Natalie Portman, die auch wirklich fantastisch gut war. Und dann habe ich zuletzt noch im Kino, zuletzt ist gut, vor 2 Jahren im Kino angeschaut, Man, was dich sucht, wird dich finden. Also Man wie Männer.
Mhm.
Der eigentlich so eine Art psychologischer Body-Horror-Film war. Also der war sehr schräg, muss man sagen. Der hat da nicht wirklich zu Ex Machina oder Annihilation gepasst. Der war irgendwie sehr ganz was anderes, sehr schräg, einfach nur sehr grausig und gewalttätiger. Und jetzt eben vor 2024 hat er eben Civil War gemacht. Und bei Civil War spielen eigentlich ziemlich viele bekannte Leute mit, unter anderem eben die Kirsten Dunst und der Wagner Mora, der ist der Schauspieler, der bei Narcos in Pablo Escobar gespielt hat.
Mhm.
Okay. Den Hebby, der hat sich sehr verändert, weil ich kenne den von früher aus Filmen, ich glaube, die haben Elite oder Tropa de Elite geheißen. Das waren so brasilianische Actionfilme, die auf so war, also so auf so einer, ja, wie sagt man, nicht wahren Begebenheiten, aber so ein bisschen eine reelle Basis haben, wo er in Chef von so einer Anti-Drogen-Einsatz-Spezialeinheit spielt. Und da war er ziemlich jung und ziemlich gepafft, hat er sehr actionheldmäßig ausgeschaut. Und dann hat er irgendwie 20 Kilo zugenommen, um in Pablo Escobar zu spielen. Da hat man ja fast nicht mehr gekannt. Und jetzt ist er wieder sehr, sehr schlank. Also er schaut komplett anders aus wieder. Und der Wagner Moura spielt den Joel und die Kirsten Dunst die Lee. Und es sind zwei Reporter, die in einem vom Bürgerkrieg gebeutelten Amerika in der Zukunft, die sind eben da Kriegsreporter. Der Film spielt in einer Zukunft, die nicht weit weg sein kann. Also maximal so 10 Jahre vielleicht. Die Technik und alles ist exakt gleich wie jetzt. Und man wird da mitten in den Bürgerkrieg, beziehungsweise schon fast beinahe an das Ende von dem Bürgerkrieg geschmissen. Der Präsident, der Amtierende, hat sich wohl eine dritte Amtszeit gegönnt und hat somit Teile des Landes gegen sich aufgebracht und Teile des Militärs. Und scheint's ist da tobt in die USA oder hat ein längerer Bürgerkrieg getobt, wo sich Kalifornien und Texas schlussendlich zusammengetan haben auf einer Seite als die Western Front. Und man kriegt nicht wirklich mit, was genau da alles passiert ist. Man sieht nur immer wieder Rückblenden, was die Bonn Reporter erlebt haben, und man sieht auf ihrer Reise zum Präsidenten, also sie machen sich auf den Weg nach Washington, um das letzte Interview mit dem Präsidenten zu führen, bevor er militärisch abgesetzt wird. Und man sieht ein bisschen was aus der Vergangenheit, in Erinnerungen von der Kirsten Dunst, und man sieht halt, was so im Land passiert. Und ja, es ist halt wirklich Kriegsverbrechen links und rechts. Also es ist kein Bürgerkrieg, wo es irgendwie Gute und Böse gibt, sondern man sieht einfach, ey, da werden keine Gefangenen gemacht in dem Krieg. Und man merkt da so ein bisschen, dass die Sieger die Geschichte schreiben, also die beiden Reporter helfen halt auch zur Western Front, also sind da auf Seiten der Western Front, also gegen Präsidenten, und es ist wohl auch so, dass der Präsident da schon der Böse ist, weil er halt die dritte Amtszeit sich da quasi so genommen hat mit Gewalt und auch das Volk mit Fliegerangriffe bombardiert hat und lauter so Sachen. Allerdings sieht man auch, dass die andere Seite halt krasse Kriegsverbrechen begeht. Also werden Leute angezündet und so und Kriegsgefangene exekutiert mit Kapuzen über dem Kopf. Also es ist schon alles ziemlich alles im Arsch irgendwie. Und ja, es ist so eine Art Roadmovie, wo sich die Bonn Reporter dann an einer sehr, sehr jungen, wie sagt man so, nicht möchte gern, aber so eine sehr, sehr jungen Kriegsreporterin, die halt quasi ganz am Anfang für ihre Karriere steht. Die wird von der Kaylee Spanning gespielt. Die hat jetzt auch die Hauptrolle im neuen Alien übernommen. Da kann man sie jetzt gerade sehen aktuell. Und einen sehr alten, sehr erfahrenen Kriegsreporter in Stephen McKinley Henderson. Der hat bei Dune Teil 1 mitgespielt. Da hat er den menschlichen Prozessor vom Haus Atreides gespielt. Und ja, die beiden erfahrenen Kriegsreporter gehen mit einem sehr alten und einer sehr jungen Reporterin eben auf einen Trip durch die kriegsgebeutelten USA, um den Präsidenten ein letztes Mal zu interviewen. Und der Film ist deswegen so seltsam, weil der erlaubt sich wirklich, ich habe das auch gelesen vorher, erlaubt sich keine Parallelen zur jetzigen Politik. Und das merkt man auch, also es gibt da keine Hinweise oder keine Seitenhiebe auf bestehende Zustände in die USA, was sie dann ein bisschen seltsam wirken lässt, weil er halt komplett fiktiv wirkt. Allerdings das Einzige, was man halt so ein bisschen in die jetzige Zeit bringen könnte, ist, dass der Präsident sehr einfache, klare Sprache hat mit vielen Superlativen. Und das kennt man ja von Trump.
Ja.
Was ich vorhin erzählen wollte zum Film, was ich ganz geil, was ich auch eine gute Story finde. Die Kirsten Dunst spielt die Hauptrolle und ist mit dem Jesse Plymouth, heißt der, glaube ich, oder? verheiratet. Den kennt man aus, ich glaube, bei Breaking Bad hat er mitgespielt.
Ja, der Matt Damon.
Genau. Ja. Genau.
Ja.
Der im Keller versteckte Zwillingsbruder von Matt Damon.
Mhm.
Ist aber jetzt auch ziemlich trainiert. Der war immer ein bisschen chubby, oder? Jetzt ist er aber, glaube ich, gar nicht mehr so.
Ja.
Also, sehr Matt Damon-like. Jedenfalls, der ist ja auch ein begnadeter Schauspieler und auch für ein bisschen Bad Guys bekannt. Und der Schauspieler, der eigentlich diese Rolle spielen hat sollen von diesem Soldaten, der ja, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, du kannst es vielleicht besser erklären, das ist, glaube ich, sehr bedrohliche und sehr zache Szene. Der Schauspieler ist ausgefallen, kurz vor Dreh, oder dropped out quasi, kurz vor Drehbeginn, oder bevor sie die Szene drehen wollten, und er war mit den Kindern gerade am Drehort, und dann hatten die Kirsten Dunst einfach vorgeschlagen, weil er war grad, hat gerade Zeit gehabt, und dann so, okay, das kann doch mein Mann machen.
Ja.
Das finde ich irgendwie total geil. Total geil.
Und der Typ... Der Charakter, der Plymouth muss immer herhalten für so mager, für so Make America Great Again Redneck, entweder Polizisten oder irgendwie so einfache Typen oder Nazis, oder er muss immer so
ja, so blitzgeilig. Ja, aber er ist einfach der Typ für die Rollen auch, oder?
Ey, das ist so, wie er die Rolle spielt, ist so bedrohlich und krass. Also das ist wirklich, der Typ ist in dem Film ein Sinnbild für einen komplett enthemmten, kriegsgeschädigten Rassisten, der einfach in Ausnahmezustand des Krieges nutzt, um einmal da klar Schiff zu machen. Also wirkliche, Nazis in die letzten Zuckungen. Also so richtig krass. Mhm. Also der ist so, da merkst du richtig, hey, der nimmt jetzt noch alle mit, wo geht, vor sein Hero-Feld, oder? Also der ist so wirklich, das fängt schon damit an, dass man die Leute sieht, wie sie einfach ein Massengrab füllen mit einem LKW. Also das ist schon so krass, wie das anfängt, hey.
Mhm.
Was einfach impliziert, hey, die haben gerade eine LKW-Ladung voll Leid umgebracht.
Und das sind ja Amis, oder? Also es ist ja so, das ist ja, also sie sagen, ey, ich habe leider die Szene im Trailer gesehen, wo sie sagen, ja, wir sind Amerikaner. Und dann sagt er so, ja, which kind?
Oder? Ja, genau.
Und dann denke ich mir so, wow, wie zach ist denn das, wenn du einfach, weißt du, also wenn du deinem Gegenüber so gar nicht ansiegst, weißt du, also du hast ja kein, wie soll ich sagen?
Kein Anhaltspunkt, woher der jetzt kommt.
Ist der jetzt auf meiner Seite oder ist der auf der gegnerischen Seite? Oder weißt du, Mann? Ja, weil er ist einfach gleich wie du.
Ja, eben.
Eins zu eins.
Da ist einer dabei dann, der ist offensichtlich Asiate und um das geht's ihm gar nicht, oder? Es geht ihm gar nicht darum, ob er Asiate ist oder nicht, weil der Wagner Moura ist ja da offensichtlich auch so quasi einfach ein bisschen südländischer Typ halt, oder? Es geht ihm gar nicht so sehr, was die für Ethnie haben, sondern er sagt dann zu ihm, hey, du machst jetzt deinen Mund auf und sagst mir, wo du herkommst, und ich höre da besser keinen Akzent, der mir nicht gefällt. So quasi.
Mhm,
wo du dann denkst, ja, holy shit, hey. Also,
ja, ist
so krass bedrohlich irgendwie, der Typ.
Aber ist es eine Empfehlung, der Film, weil er hat ja nicht so gute Kritiken kriegt, oder?
Ja, man weiß halt nicht wirklich, was der Film will, oder? Also der ist halt so, ich stelle mir das halt vor, dass es sehr schwierig ist, so einen Film zu machen, dass der in Amerika überhaupt irgendeinen Fuß auf den Boden kriegt. Also das ist natürlich ein sauschwieriges Thema, gerade in solchen Zeiten ist es wirklich schwierig. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der in Amerika, egal bei wem, ob Republikaner oder Demokraten, nicht besonders gut ankommt. Weil das ist halt generell ein bisschen ein schwieriges Thema in Amerika, glaube ich, der Bürgerkrieg. Und es gibt ja da so eine Bewegung, die so rassistisch, super rassistische rechte Bewegung, die jetzt sich quasi nach dem Zweiten Bürgerkrieg sehnt. Und da sind jetzt vor kurzem gerade mehrere sehr, sehr berühmte YouTuber haben ja so ein bisschen so ein bisschen ein Skandal momentan gerade, weil sich da viele halt mit solchen Leid abgeben oder bekennende, so plötzlich bekennende Rechte sind und so. Und das ist halt momentan gerade vor die Wahlen ein bisschen schwierig. Hat auch, großes Thema ist halt also Gun Ownership und solche Sachen. Und ich glaube, deswegen ist der Film auch so, ja, vage einfach.
Ja. Ja, ich glaube, wenn der halt irgendwie daherkommen war mit einem Intro von dem Sturm aufs Kapitol oder so, oder? Als Auslöser, dann war er wahrscheinlich spannender, oder? Vielleicht? Oder ja, spannender, aber dann hat es halt wahrscheinlich gar keine Chance in Amerika.
Ja, du kannst halt in den Film eininterpretieren, was du willst und die das du, ich kann mal, ich meine, ich bin kein Amerikaner und ich bin jetzt da auch nicht in dem politischen System irgendwie so aufgewachsen und verwoben, aber ich glaube, du tust dich schwer als Amerikaner da, die mit irgendwem zu identifizieren. Ich weiß es nicht. Kann ich mal, ist jetzt wirklich nur von totalen Außenseiter gesprochen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es für jeden Amerikaner schwierig ist, sich mit irgendwem zu identifizieren da. Weil das, da gibt es sogar eine Szene, wo sie unter Beschuss sind, also von einem Scharfschützen, von einem Golfclub aus, schießt ein Scharfschütze, schießt auf sie. Und dann können sie sich gerade noch so hinter einem LKW flüchten und da liegen dann zwei Typen und so ein Scout und ein Sniper und zielen halt auf den. Und dann fragt einer von den Reporter, ja, zu wem gehört ihr? Und dann sagt er, so einfach ist es nicht. Ja, jetzt müsst ihr auf der Seite, jetzt müsst ihr zu einer Seite helfen. Sagt, nein, wir sind nur zwei Amis, die von ihrem anderen Ami beschossen werden. Mhm. Ja, aber jetzt müsst ihr doch irgendeine Einstellung haben und so. Und dann sagt er, ey, du kapierst das gerade nicht. Und dann schaut er die Junge an und dann sagt er zu der Jungen, hey, was passiert da jetzt gerade? Und dann sagt sie, ja, da ist einer im Haus und der schießt auf uns. Und dann schaut, und dann sagt er so, ja, genau. Und du denkst dir so, hey, um was geht's da gerade?
Also, es könnten auch beide auf der gleichen Seite sein.
Ja, ja, genau.
Sie wissen es nicht, oder?
Ja, sie wissen es. Also es ist, ja, Chaos einfach. Und,
ja, vielleicht ist das realistisch und wir wissen es nicht, weil vielleicht ist das im Bild, also ich denke mir oft so, im Krieg, woher weiß ich denn, ob jetzt der von mir ist oder von den anderen, vor allem jetzt, wenn die keine Uniformen mehr anhaben oder so.
Es gibt oder? Eine Szene ganz am Anfang, also das ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist halt wirklich eine von den allerersten Szenen, da sieht man eine amerikanische Patriotin mit einer riesigen Amerika-Fahne und man sieht ihr vorher, wie sie sich so einen Rucksack anzieht und so schaut und die rennt dann schreiend mit wehender Amerika-Fahne in einen Bulk von Leuten, wo gerade Trinkwasser ausgeben werden und sprengt sich in die Luft. Also quasi so eine amerikanische Patriotin-Selbstmordattentäterin. Und das ist, glaube ich, was das tut, glaube ich, schon viele Leute weh. Mhm. Weil Selbstmordattentate haben halt ganz eine andere Verknüpfung. Und das so zu sehen, das ist, glaube ich, boah, gerade wenn du irgendwie, was ich, zu einer Familie gehörst, wo was nicht, Leute am Selbstmordattentat ums Leben gekommen sind oder beim 11. September oder wenn du immer Soldat und Eltern oder Verwandte von einem Soldaten oder einer Soldatin bist, das ist halt wirklich ein sauschwieriges Thema, glaube ich. Einfach. Mhm. Ja. Hat einfach keinen leichten Stand, der Film. Und er ist, wie gesagt, seltsam vage, ja, was das angeht. Okay.
Ja gut, dann hören wir mit einer Low-Note auf diesmal, oder?
Ja.
Ja, war einer von die unangenehmeren Filme. War jetzt zwar kein Horrorfilm, aber von die vier Filme, die ich besprochen habe, wahrscheinlich der unangenehmste.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja, eben so wirklich da. Also ich möchte mir schon auch nochmal anschauen, aber ich warte. Also ich bin jetzt nicht, ich warte, bis er irgendwo in einem Streaming ist. Wird eh wahrscheinlich auf Skype bald einmal verfügbar sein.
Jo.
Dann gut, dann
Bockmas,
wie mit die Roller sagen. Dann sage ich Dankeschön, liebe Jungs, für diesen unterhaltsamen Abend. Eins haben wir weg müssen, weil die Family heimgekommen ist. Werden wir es dann aber vielleicht einmal nachhochen, damit ihr mal eine Episode von uns her, was ihr da gequatscht habt, während ich weg war. Freue mich trotzdem schon, wenn wir es wieder live machen können, weil es einfach für mich ein anderer Vibe ist und ich gerne beim Anti hocke. Wünsche euch trotzdem ein schönes, allen unseren Hörern und Hörerinnen ein schönes Wochenende oder eine schöne Zeit und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Wir haben uns da, glaube ich, schon ganz gut eingegroovt mit den Remote-Aufnahmen, aber ich werde es dann auch wieder mal vor, wenn alle vorbeikommen, weil dann kann ich endlich wieder Drinks ausschenken, die da bei mir schon kaltgestellt sind, schon seit langem. Ich wünsche euch allen ganz eine schöne Woche. Habt viel Spaß mit Videospiel, Film, Comics und allem Möglichen, was ihr sonst noch so konsumiert, popkulturell. Und wir hören uns in einer Woche. Tschüss.
Ja. Und bleibt vage cool. Oder ganz normal cool. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.